Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der Verfassungsschutz. Schützt der eigentlich die Demokratie? Klar doch, könnte man sagen. Irgendjemand muss ja schließlich die Gefahren des Extremismus im Auge haben, muss die radikalen Netzwerke beobachten oder auch Parteien ins Visier nehmen, die die Demokratie gefährden. Der Verfassungsschutz in Brandenburg, der hat ja gerade eben erst die Jugendorganisation der AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Und die gesamte Partei gilt ja seit März 2022 als Verdachtsfall. Also klar schützt der Verfassungsschutz die Demokratie. Könnte man meinen. Mein heutiger Gast, der sieht das anders. Ronen Steinke. Er ist Jurist, er ist Journalist und er recherchiert seit Jahren im Milieu der Spionage im Inland. Guten Tag, Herr Steinke.
Guten Tag.
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich Sie mal zu einem Interview einlade, weil Sie und die AfD-Chefin Alice Weidel sich so richtig einig sind. Die hat nämlich vor ein paar Tagen dem Stern im Interview gesagt, sie wirft dem Verfassungsschutz vor, politisch nicht unabhängig zu sein und die AfD aus politischen Motiven zu diskreditieren. Was ist da dran?
Da ist durchaus was dran. Das sagt Frau Weidel, das sagen aber auch ganz viele andere Betroffene, sage ich mal, des Verfassungsschutzes. Und zu denen zählen auch Leute, die weit weniger unsympathisch, um nicht zu sagen abstoßend sind, als Frau Weidel und ihre Partei. Dazu zählen auch Leute aus der Linkspartei. Wir denken zum Beispiel mal an Bodo Ramelow. Der ist Ministerpräsident von Thüringen, ein bürgerlicher Mann und wenn man mal als Demokrat sprechen kann, wirklich der Fels in der Brandung in diesem Land gegen die AfD. Der ist jahrelang vom Verfassungsschutz beobachtet worden als vermeintlicher Antidemokrat. Der ist etikettiert worden als Extremist. Und das sind Wertungen, muss man dazu sagen, des Verfassungsschutzes. Da erlaube ich mir doch ein Fragezeichen hinterzusetzen.
Bleiben wir trotzdem noch kurz bei der AfD. Wie ist denn das im Detail gelaufen, dass es zu der Beobachtung, zu dieser Einschätzung gekommen ist? Warum? Was ist da politische Einflussnahme?
Also die AfD hat sich ja radikalisiert, kann man sagen. Die hat sich schon seit Jahren immer stärker mit rassistischen, mit menschenverachtenden Äußerungen auf sich aufmerksam gemacht. Und das Sündenregister beim Verfassungsschutz ist also Jahr für Jahr dicker geworden. Es ist ein Dossier angelegt worden von 1000 Seiten, in dem also die schlimmsten Ausfälle versammelt wurden. Und dieses Dossier hat dann der Verfassungsschutz dem damaligen Bundesinnenminister vorgelegt. Das war Horst Seehofer von der CSU mit der Frage: Sagen Sie, Herr Minister, sollen wir oder sollen wir nicht? Sollen wir diese Partei jetzt einstufen?
Also das entscheidet der Innenminister und nicht der Verfassungsschutz selber.
Und das ist ja eigentlich schon das Bemerkenswerte. Ja, das ist eine Entscheidung, die nicht nach Recht und Gesetz geboten ist, wo man sagt, naja, da gibt es keinen Handlungsspielraum, sondern das ist eine politische Entscheidung letztlich eines Politikers.
Besonders pikant, weil ich bei Ihnen lese, dass in diesen Unterlagen, in diesen 1000 Seiten, die Sie da gerade genannt haben, auch Zitate drin waren, die eigentlich genauso gut von Herrn Seehofer hätten stammen können. Der Islam gehört nicht zu Deutschland.
Ein Beispiel. Oder Herr Seehofer hat ja auch in seinem Kampf mit Frau Merkel um die Flüchtlingspolitik Sachen gesagt wie, ich werde gegen die Einwanderung in die Sozialsysteme kämpfen bis zur letzten Patrone. Also Sätze, die wirklich die geistige Munition geliefert haben für rechte Gewalttäter. Und die Verfassungsschützer in ihrer geistigen Unabhängigkeit haben auch solche Sätze dann in ihrem Dossier aufgeführt als Beispiele für ja eine Tabuverletzung, die die Demokratie schädigt. Aber wir haben ein System, wo dann der Innenminister das letzte Wort hat und der Innenminister hat gesagt, soweit kommt's noch, ihr streicht das jetzt alles raus und ich verbiete euch sozusagen Kritik zu üben an mir und an meiner Partei.
Also was Herr Seehofer sagt, ist nicht verfassungsfeindlich. Derselbe Satz aus dem Munde eines AfD-Politikers ist verfassungsfeindlich?
Und daran sehen wir schon, wie relativ diese Dinge sind, ja, und wie politisch, wollen wir sagen, gesteuert oder auf jeden Fall abhängig von den jeweiligen politischen Mehrheitsverhältnissen diese Bewertungen in Wahrheit sind.
Dieses Verfahren, diese Entscheidungsfindung ist also höchst problematisch. Die Entscheidung am Ende, trifft es denn die Falschen?
Im Fall der AfD trifft es aus meiner Sicht überhaupt nicht die Falschen. Die würde ich auch als eine Gefahr für die Demokratie bezeichnen. Ich würde nur mal einen Schritt zurücktreten und aus der Perspektive einfach des liberalen Rechtsstaats die Frage aufwerfen, tun wir uns als Demokratie einen Gefallen damit, wenn wir einen Geheimdienst und damit letztlich ein Instrument der Regierung zulassen, wo die Regierung sagen kann, folgende Oppositionsgruppen akzeptieren wir als ja, legitime Diskussionspartner. Und die anderen Oppositionsgruppen, die brandmarken wir als Extremisten, die schließen wir sozusagen aus der Debatte aus. Und das ist sozusagen freigestellt der Regierung. Da gibt es ein gewisses Störgefühl, was nicht mit irgendwie Sympathie für irgendeine betroffene Gruppe zu verwechseln ist.
Welche Folgen hat das denn für eine Partei? Die AfD sitzt weiter in Parlamenten, sie kann weiter gewählt werden, sie kriegt weiterhin Wahlkampfkosten, Unterstützung durch den Bund. Und man könnte böse sagen, so ein Stempel des Verfassungsschutzes ist in manchen Kreisen vielleicht sogar noch ein Stempel. Ha, jetzt wählen wir die erst recht.
Ja, so wie dieser Aufkleber Parental Advisory, ja. Explicit Lyrics auf den alten Rap-Platten. Ja, aber es ist natürlich schon so, dass eine Beobachtung oder eine Einstufung durch den Verfassungsschutz reale Folgen hat, zum Beispiel für die Karriere von Menschen. Ja, wer in einer verfassungsfeindlichen Bestrebung einer sogenannten aktiv ist, der kann zum Beispiel im öffentlichen Dienst seinen Job verlieren. Und Leute, die zum Beispiel noch keinen deutschen Pass haben, die erst sich darum bewerben, die Einbürgerung zu bekommen, auch bei denen kann der Verfassungsschutz ganz schnell dafür sorgen, dass sie an eine Sackgasse stoßen. Und das bedeutet, das schreckt Menschen davon ab, sich bei solchen Parteien, aber auch bei Bürgerinitiativen, bei Protestgruppen, Klima, Kapitalismus zu engagieren, einfach deswegen, weil dieser Inlandsgeheimdienst sich da einmischt.
Bei Menschen, die jetzt reale extremistische Gedanken pflegen, wird man vielleicht ganz froh sein, wenn die nicht Beamte werden können, wenn die nicht einen deutschen Pass bekommen können. Aber Sie haben vorhin schon angedeutet, es trifft ja auch ganz viele, auch jenseits der AfD. Und Sie argumentieren in Ihrem Buch, viele Menschen werden vom Verfassungsschutz beobachtet, die sich komplett auf dem Boden der Verfassung bewegen. Wen haben Sie da im Auge?
Ich glaube, das ist das Kernproblem. Wenn wir davon ausgehen würden, es träfe wirklich Hardcore-Antidemokraten, dann ist das in der Theorie ein Dienst an der Demokratie, die in die Ecke zu stellen und auszuschließen. Aber es scheint mir nach langem Studium eine Schwierigkeit zu sein, das objektiv festzustellen.
Keine Liste von Kriterien oder sowas.
Das ist nicht klar juristisch definiert, sondern es ist oft am Ende Ansichtssache. Und vom einen ideologischen Standpunkt aus sehen die einen wie Extremisten aus und vom anderen Standpunkt aus sieht es schon wieder ganz anders aus.
Das heißt vielleicht sogar in jedem Bundesland anders.
So ist es auch. Also die Linkspartei beispielsweise wird in manchen Bundesländern strenger beäugt als in anderen Bundesländern. Das liegt nicht unbedingt an der Radikalität der Linkspartei, sondern an der Strenge der dortigen Innenministerin.
In Bayern wird ganz besonders streng geguckt auf Klimaschützer, auf die letzte Generation beispielsweise. Da werden viele, die uns jetzt zuhören, vielleicht im Auto sitzen, wenn sie denken, ja, ist ja gut so, weg damit von der Straße. Sie haben auch damit ein Problem.
Also die Klimaaktivisten, ja, auch wenn man vielleicht über die Methoden des Protestes ja nicht nur streiten, sondern auch gerichtlich prozessieren kann, die politischen Ziele, die die verfolgen, sind welche, die vom Bundesverfassungsgericht erst vor kurzem als Verfassungsschutz im wahrsten Sinne des Wortes ja, gebilligt worden sind. Es geht darum, Klimaschutz als Demokratieschutz, also die Voraussetzungen unserer Demokratie zu erhalten. Das ist etwas, was also von Karlsruhe unterstrichen worden ist, unsere Demokratie schützt. Und manche Verfassungsämter jedenfalls stellen sich auf einen anderen Standpunkt und sagen, weil ihr es euch herausnehmt, weil ihr euch die Dreistigkeit erlaubt, die Art des Wirtschaftens in Deutschland in Frage zu stellen, ja, den Kapitalismus oder die freie Marktwirtschaft, deswegen geht ihr zu weit. Und da muss ich sagen, also beim Blick ins Grundgesetz erkenne ich nicht, wie man das eigentlich auf unsere Verfassungsordnung stützen kann. Unser Grundgesetz ist kein kapitalistisches Grundgesetz. Unser Grundgesetz ist wirtschaftspolitisch offen. Man liest dort drin Eigentum verpflichtet, man liest auch die Möglichkeit von Sozialisierung, ja, von großen Betrieben. Also unser Grundgesetz ist durchaus dafür offen, dass wir hier mal frei diskutieren dürfen. Wer gibt denn eigentlich einer Sicherheitsbehörde dann das Recht zu sagen, nee, die Freiheit geben wir euch nicht?
Wenn Aktivisten beispielsweise überwacht werden, ausspioniert werden, wie funktioniert denn das so ganz praktisch?
Ein 15-Jähriger, der an einer Klimademo teilnimmt, wird von einem Verfassungsschutzagenten angesprochen. Diesen Fall aus Nordrhein-Westfalen schildere ich ganz zu Beginn meines Buches. Und der wird so ein bisschen, da entsteht so ein Dialog und ein längerer Kontakt. Und irgendwann geht es dann darum, ob er nicht vielleicht einen Vertrag unterschreiben möchte. Aber einen geheimen Vertrag, von dem man niemandem was erzählen darf. Oder ein 16-Jähriger, der sich als Schüler in der Jugendorganisation einer Partei engagiert, einer legalen Partei, der Linkspartei, muss feststellen, dass über ihn eine Akte angelegt wird beim Geheimdienst und Jahre später bekommt er dann heraus, da steht so drin zum Beispiel, er habe frecherweise gefordert, Schulnoten abzuschaffen. Schulnoten. Das kommt dann in die Akte beim Inlandsnachrichtendienst.
Wer macht das? Wer sind Agent? Wie werde ich überhaupt Agent?
Das ist eine Beamtenlaufbahn, vergleichbar zur Polizei, mit dem Unterschied, dass man sich aber nicht in einer Polizeiakademie sozusagen unter aller Augen und am Ende mit einer großen Zeremonie mit Blaskapelle und mit Urkunde und Handshake vom Minister auf die Beamtenlaufbahn begibt, sondern hinter den Kulissen, ja, in unscheinbaren Gebäuden. Und auch der Arbeitsplatz ist unscheinbar. Die Verfassungsschutzbüros sind übers ganze Land verstreut. In allen großen Städten gibt es welche. Aber in der Regel steht am Klingelschild irgendein unscheinbarer Name einer erfundenen Software für Firma oder eines erfundenen Behördenverbundes. Und dann gehen da Leute rein ohne Uniform, ohne Waffen, ganz zivil. Und die Nachbarn links und rechts ahnen gar nicht, dass das in Wahrheit Spione sind.
Sie haben gesagt, in jeder größeren deutschen Stadt gibt es ein solches Büro. Wie flächendeckend wird denn die Bevölkerung in Deutschland vom Geheimdienst überwacht?
Viel mehr, als viele glauben. Also Deutschland ist ja ein großes Land und Deutschland hat auch einen Auslandsgeheimdienst, den Bundesnachrichtendienst, und dort schicken wir 6000 Agenten, um den ganzen Globus in den Blick zu nehmen. Ja, China, Russland und so weiter. Wir haben aber viel mehr Agenten, die wir ins Inland schicken. Der deutsche Staat schickt 8000 Agentinnen und Agenten in die deutsche Fläche, um zu gucken, was politisch, und zwar im legalen politischen Spektrum, diskutiert und geplant wird. 8000, das heißt also pro Bundesland im Durchschnitt 500, das ist schon viel.
Das heißt, die eigene Bevölkerung wird mehr überwacht als das gesamte Ausland.
Und zwar, das muss man unterstreichen, nur im Hinblick auf Politik. Da geht es nicht darum, was ja selbstverständlich wäre, dass man Straftätern auf die Spur kommen will. Da geht es nur darum zu gucken, wo braut sich Protest und Opposition zusammen.
Glauben Sie, wenn Sie solche Bücher schreiben, Sie werden selber überwacht?
Also das würde ich sehr skandalös finden.
Als Journalist wäre die Hürde nochmal höher?
Die wäre nochmal höher, und das würde ich also genauso anprangern, wie wenn andere Leute, die nur ihre eigentlich demokratischen, ja, ich wollte nicht sagen Aufgabe, sondern ihren Rechten eigentlich sie ausschöpfen, wenn die dafür vom Verfassungsschutz ins Visier genommen werden.
Sie sagen jetzt Würde, wissen Sie es? Können Sie es wissen?
Das ist auch ein Instrument, mit dem alle Nachrichtendienste arbeiten, die Verunsicherung. Also wenn eine Gruppe, sei es die AfD, sei es die Linkspartei, sei es eine Klimaaktivistengruppe, wenn die auf die rote Liste genommen wird, dann ist das ja öffentlich. Dann wird öffentlich in einem Verfassungsschutzbericht gesagt, wir stufen diese Gruppe jetzt so ein. Aber was dann genau gemacht wird, all das ist geheim. Und dann kann es sein, und damit muss man dann auch rechnen als betroffene Gruppe, dass Spitzel angeworben werden aus der Gruppe, also V-Leute sogenannte. Aber man erfährt nicht, wer das ist natürlich und ob das auch geschieht und wie, in welchem Umfang. Aber es entsteht sofort so eine Verunsicherung, ein Misstrauen. Und ich glaube, das ist psychologisch viel wirkungsvoller, als wenn man es genau offen wissen würde, weil man dann beginnt als Beobachteter, sich mit den Augen des potenziell Beobachtenden zu betrachten.
Ich hätte gedacht, dass Sie antworten, ja klar, Sie wissen, dass Sie schon mal abgehört worden sind, weil vor ein paar Tagen ja auch rausgekommen ist, dass zum Beispiel das Telefon der letzten Generation, das für Pressekontakte da war, abgehört worden ist. Haben Sie da nie angerufen?
Da habe ich sehr oft sogar angerufen, da bin ich auch abgehört worden. Dagegen protestiere ich derzeit auch gerichtlich, genauso wie einige andere Journalisten mit Unterstützung der Gruppe Reporter ohne Grenzen. Das ist allerdings polizeilich gewesen. Das war nicht der Nachrichtendienst, sondern das ist fast noch skandalöser eigentlich, nur ein anderes Thema. Die Polizei stuft ja die letzte Generation, also die Klimakleber, als kriminelle Vereinigung ein. Auf einer Stufe sozusagen mit Mafia oder mit Hells Angels. Und meint also das Recht zu haben, mit vollem Karacho Abhörmaßnahmen durchzuführen. Und dazu zählt auch, und das halte ich für wirklich einen Tabubruch, das Pressetelefon dieser Gruppe, in dem eben Journalisten vom Spiegel, von der Süddeutschen Zeitung, so wie ich, anrufen und Fragen stellen.
Da habe ich jetzt also unzulässig vermischt, Polizei und Verfassungsschutz. In Ihrem Buch habe ich aber auch manchmal den Eindruck, das passiert vielleicht auch. Manchmal nimmt der Verfassungsschutz dann Aufgaben wahr, die vielleicht doch eher Polizeiaufgabe wären, wie zum Beispiel konkrete Terrorabwehr und dergleichen.
Ja, die beiden arbeiten zunehmend Hand in Hand. Das ist einerseits, kann man sagen, vielleicht eine gute Sache, weil es gibt viel zu tun. Kriminalität wird komplexer, wird sozusagen grenzüberschreitender, und gegen Terrorismus ist es zumal nochmal besonders wertvoll, wenn man da frühzeitig einschreitet und jegliche Expertise dazu holt. Und das ist auch der Grund, warum der Verfassungsschutz unheimlich angewachsen ist seit dem 11. September 2001. Also das Personal hat sich verdoppelt im deutschen Inland und das Budget hat sich verdreifacht. Ich sehe es trotzdem mit gemischten Gefühlen, weil es gibt ja gute Gründe, weswegen die Beobachtung von Bombenbastlern, die Beobachtung von Politkriminellen in den Händen der Polizei liegt und nicht in den Händen eines Nachrichtendienstes. Die Polizei hat zwar auch gute Möglichkeiten, Leute abzuhören, aber sie ist dabei rechtsstaatlich an hohe Hürden gebunden. Da gibt es Ermittlungsrichter, da gibt es eine unabhängige Kontrolle. Das ist beim Verfassungsschutz nicht so, und ich glaube, wenn wir das zulassen, dass ein Geheimdienst diese eigentlich polizeiliche Arbeit übernimmt, dann lassen wir es auch zu, dass diese rechtsstaatlichen Hürden ein bisschen ins Leere laufen.
Herr Steinke, wir haben über den Verfassungsschutz gesprochen. Wir haben jetzt noch überhaupt nicht darüber gesprochen, wie er eigentlich entstanden ist. Dass nämlich die Alliierten gesagt haben, naja, in Deutschland muss man vielleicht doch gucken, dass keine Kräfte groß werden, die dann völlig demokratisch gewählt werden und trotzdem die Demokratie abschaffen. Aber selbst dieses hehre Ziel, dieses Vorhaben hat ja den Verfassungsschutz nicht vor zig Skandalen bewahrt. Also davor, dass zum Beispiel der NSU unter seinen Augen groß geworden ist oder dass durch die Finanzierung von Spitzeln rechtsextreme Strukturen noch gestützt worden sind. Dann kam ein Verfassungsschutzpräsident, der genau mit diesen Strukturen aufräumen sollte. 2012 war das. Der war bis 2018 Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen. Und Sie stellen in Ihrem Buch die Frage, ob dieser Mann vielleicht einer ist, der als verkappter Rechtsradikaler den Verfassungsschutz geleitet hat. Wie ist Ihre Antwort?
Ja, das ist sicherlich ein verkappter Rechtsradikaler. Also er postet heute bei Telegram, also in diesem Chat-Nachrichtendienst, astreine verschwörungstheoretische Hetznachrichten. Er unterscheidet sich in der Tonalität wenig von Wortführern der Querdenkerbewegung. Und es wäre eine Sache, wenn man sagen würde, naja, da ist jemand jetzt im Rentenalter ein bisschen abgedreht und man erkennt ihn nicht wieder. Aber ich habe jahrelang Hans-Georg Maaßen aus der Nähe erlebt. Ich habe als Journalist der Süddeutschen Zeitung, also in diesem Milieu, auch viele Gespräche im kleinen Kreis geführt. Es wäre falsch zu behaupten, dass man das nicht wissen konnte.
Was gab es für Zeichen?
Hans-Georg Maaßen hat in den Jahren des großen Flüchtlingszuzugs, also 2015, 2016, überhaupt kein Geheimnis daraus gemacht, dass er nichts von Zuwanderung hält. Ja, und das muss man so sagen, das war im Innenministerium, aus dem er ja kommt, auch kein Geheimnis. Schon seine Doktorarbeit trieft vor Feindlichkeit gegenüber der Idee von Asyl.
Und 2002, das war 10 Jahre, bevor er Präsident des Verfassungsschutzes wurde, da hat er schon ein Gutachten geschrieben fürs Innenministerium. Wir erinnern uns an Herrn Kurnos, der unschuldig in Guantanamo gesessen hat, und in diesem Gutachten argumentierte Hans-Georg Maaßen, der habe quasi sein Rückkehrrecht nach Deutschland verwirkt, weil er sich im Guantanamo sitzend nicht um die Verlängerung seiner Aufenthaltsrechte gekümmert habe.
Soll er doch schmoren. Soll er doch schmoren. Das war die Aussage dieses Mannes, der dann später zum Verfassungsschutzpräsidenten berufen wurde. Da sehen wir, was für eine Haltung gegenüber den Werten des Grundgesetzes Hans-Georg Maaßen schon damals hatte.
Wenn das so eindeutig ist, Ihre Gespräche mit Verfassungsschützern heute, stellen die sich trotzdem auf den Standpunkt, das ist alles eine neuere Entwicklung bei Herrn Maaßen?
Das ist oft genau, was man hört. Das ist natürlich auch die Bemühung, sich ein bisschen zu distanzieren. Also zu sagen, solange ich mit ihm gearbeitet habe, konnte ich davon nichts ahnen. Wie gesagt, ich trete mit meinem Buch, mit dem, was ich da beschreibe, an Reportagen, die Gegenthese an. Das konnte man ahnen und das war auch erwünscht. Und da muss man dann den größeren politischen Kontext auch problematisieren aus meiner Sicht. Wer hat das denn gewünscht? Das war eine Hausspitze des Bundesinnenministeriums, die von der CSU besetzt war. Und die hat Herrn Maaßen genau deswegen ausgesucht, weil man ihm einen dunkelschwarzen Parteigänger sah.
Das schon auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, so wie Sie das beschreiben, hat Herr Maaßen ja auch stark gegen Angela Merkel als Kanzlerin agiert. Stimmt dann Ihre These davon, dass der Verfassungsschutz ein Geheimdienst der Regierung ist, wenn der Verfassungsschutzpräsident im Grunde die ganze Zeit gegen die Kanzlerin stänkert?
Ja, insofern, dass die Regierung natürlich kein monolithischer Block ist, sondern wir erinnern uns, Horst Seehofer und Angela Merkel waren ja wirklich Regierung und Opposition unter einem Dach. Und Horst Seehofer mit seiner Ablehnung eigentlich der merkelschen Flüchtlingspolitik hatte da einen aggressiven Prätorianer in Hans-Georg Maaßen. Der hat also gegen den Kurs der Kanzlerin gewettert, gehetzt, geätzt, also auch mit verächtlichen Worten gegenüber der Kanzlerin persönlich. Und sah sich damit also gut im Team Seehofer integriert.
Nach Herrn Maaßen kam dann ein merklicher Kurswechsel beim Verfassungsschutz mit dem neuen Präsidenten Haldenwang, unter dem jetzt ja auch die AfD beobachtet wird. War das dann der nötige Kurswechsel, die nötige Korrektur, um aufzuarbeiten, was unter dem, wie Sie sagen, verkappten rechtsradikalen Maaßen passiert ist? Oder ist das eigentlich das nächste Problem, weil hier auch quasi politisch bestellt wurde, was der Verfassungsschutz tun soll?
Es ist sicherlich ein sehr angenehmer Kurswechsel. Also Thomas Haldenwang ist CDU-Mitglied, genauso wie Hans-Georg Maaßen, aber vom ganz anderen Ende des Spektrums der Union. Ein Merkelmann, ein gemäßigter, einer, der auch mit Grünen und Sozialdemokraten sehr gut kann und nicht ohne Grund ist auch unter der Ampel eher im Amt geblieben. Dennoch, ich glaube, ich würde Ihnen zustimmen, das ist als liberaler Mensch, muss man sagen, ist eine fragwürdige Praxis nicht deswegen besser, wenn sie jemand betreibt, der mir politisch näher steht. sondern das muss man trotzdem grundsätzlich in Frage stellen, ob es so legitim ist und ob es einer Demokratie so gut zu Gesicht steht, dass wir den Begriff des Extremismus und wen wir da als Extremisten bekämpfen, nicht irgendwie objektiv handhaben, sondern dass es von den aktuellen politischen Mehrheiten jeweils wechselhaft abhängt.
Würden Sie also sagen, die ganze Konstruktion, dass der Präsident des Verfassungsschutzes ein politischer Beamter ist, der jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne irgendeine Erklärung ausgetauscht werden kann, dass diese ganze Konstruktion eigentlich undemokratisch ist?
Die passt nicht zu einer Demokratie. Also wir haben Institutionen wie das Bundesverfassungsgericht, ja, was ja auch ein Schiedsrichter im politischen Raum ist, wo großen Wert gelegt wird auf die Unabhängigkeit. Da sind zwar auch Menschen, die Richter, die dort hingeschickt werden, die haben natürlich auch politischen Support von der einen oder anderen Seite, aber die haben eine dauerhafte Amtsperiode und keine Wiederwahl. So, und beim Verfassungsschutzpräsidenten haben wir das genaue Gegenteil, ein Parteimitglied, das also jederzeit in den Ruhestand geschickt werden kann. Da sind die Zügel straff. Das ist eigentlich etwas, was in der Demokratie nicht so richtig passt und was natürlich auch die Folge hat, dass der Verfassungsschutz zwar Gefahren, die aus der Opposition kommen, klar benennen kann, aber dass er niemals die Gefahren, die aus dem Herzen der Macht, aus der Regierung kommen, für die Werte des Grundgesetzes überhaupt wird benennen können. Und das halte ich eigentlich für bedenklich.
Es kommt jetzt am Ende wahrscheinlich nicht mehr überraschend für irgendjemand, der uns zuhört, dass Sie am Ende Ihres Buches zu dem Schluss kommen, dass der Verfassungsschutz eigentlich aufgelöst gehört. Was dann? Wer hält dann die Extremisten in diesem Land im Auge?
Es gibt scharfe Gesetze in Deutschland gegen Volksverhetzung. Es gibt scharfe Paragraphen gegen politisch motivierte Gewalt, ja, gegen Politgangster, gegen Neonazi-Kameradschaften. Das muss alles noch viel konsequenter angewandt werden. Und auf der anderen Seite gibt es freie Meinungsäußerung, politische, ja, Teilnahme am politischen Diskurs, die sich im Rahmen der Meinungsfreiheit, die vom Grundgesetz geschützt wird, bewegt. Das sollte man nicht bekämpfen, sondern das sollte man aushalten oder sollte man eher den offenen Umgang pflegen, also argumentativ dagegen halten, statt Spione loszuschicken.
Ganz praktisch, auflösen, alle nach Hause schicken?
Diejenigen, die sich bisher unter dem Dach des Verfassungsschutzes mit Terror beschäftigen, das ist eine wertvolle Arbeit, das kann man gut gebrauchen. Das würde ich nur gerne unter dem Dach der Polizei sehen. Es handelt sich der Sache nach um Straftaten und das sollte dann bitte auch nach den sauberen rechtsstaatlichen Regeln stattfinden, die für Polizei für Strafverfolgung gelten. Diejenigen, die dann noch übrig bleiben, die sich nur mit der Beobachtung von Parteien oder, wir haben noch nicht drüber gesprochen, sogar von Zeitungen, ja, sowas wie die Junge Freiheit, die Junge Welt, ja, linke und rechte legale Zeitungen, die an jedem Kiosk erhältlich sind, Spione, die sich mit so etwas beschäftigen, die solche Gruppen, solche Medien, solche politischen Akteure ins Visier nehmen, das passt nicht, da verzichten wir besser drauf.
Das sagt Ronen Steinke, Jurist und Journalist. Er hat das Buch geschrieben, Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht. Das kostet 24 Euro und ist im Berlin Verlag erschienen. Und Herr Steinke, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke sehr.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.